Ja, heute Morgen saß ich am Frühstück und meine Frau hat mir die Urlaubsbilder einiger Gemeindegeschwister gezeigt von Skandinavien und ich weiß nicht wo überall her. Und ich habe gedacht, schon cool, also das Leben kann doch so schön sein. Ich war nicht ganz so weit, wir waren im Pfälzerwald und der Vermieter von unserer Ferienwohnung kam abends immer vorbei und hat so gute Getränke gebracht. Und wir haben es genossen und ich dachte, Mensch, das Leben kann doch so schön sein. Ich weiß nicht, vielleicht warst du schon im Urlaub oder vielleicht gehst du noch in den Urlaub. Ich muss die Brille aufsetzen, damit ich euch auch sehen kann. Aber dann ist immer das Problem, ne? Ich werde einfach älter, ja. Vielleicht warst du schon im Urlaub, vielleicht gehst du noch in Urlaub. Vielleicht freust du dich drauf, vielleicht hattest du eine richtig gute Zeit, einige Tage entspannen, weg sein. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir solche Momente erleben. Für mich war es aber auch so, dass ich in den letzten Wochen verschiedene Gespräche habe und daraus ist auch die Überschrift für meine Predigt entstanden, mit Gott durch dick und dünn. Weil das Leben ist nicht immer nur so rum oder so rum, sondern wir erleben Momente auf den Bergeshöhen und wir erleben auch Momente in den Tälern. Und ich hatte einige Begegnungen mit Menschen, für die das Leben zu einer echten Herausforderung geworden ist. Arztdiagnosen, Beziehungsstress. Für unsere geflüchteten Frauen, für eine von ihnen musste der Mann letzte Woche wieder an die Front und ihr könnt euch vorstellen, was das auslöst in dem Herzen solcher Menschen. Warum müssen wir uns mit diesen Widerwärtigkeiten im Leben abgeben? Warum müssen wir damit umgehen? Und um die Frage vielleicht noch ein bisschen persönlicher zu machen, wie gehst du und auch ich mit den Herausforderungen des Lebens um? Und schnell konnte ich sehen, ja, auch in der Bibel können wir lesen von Männern und Frauen, die gefordert waren, die herausgefordert waren, für die das Leben echt Stress bedeutet hat. Wir sind nicht die Einzigen, die Bibel ist voll von Menschen, die bis an ihre Belastungsgrenzen hin herausgefordert waren. Da war ein Daniel, der in die Löwengrube geworfen wurde, nur deshalb, weil er Gott treu gewesen ist. Josef, der ohne Grund 13 Jahre ins Gefängnis geworfen wurde. Da waren die drei Männer im Feuerofen, die umgebracht werden sollten, nur weil sie den Götzendienst verweigerten. Da war David, der uns im Psalm 23 berichtet, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Also diese Täler waren für ihn auch Realität gewesen. Da war ein Paulus, kaum bekehrt, war sein Leben in Gefahr und man musste ihn in irgendeinem Korb über die Stadtmauer herunterlassen, damit er dem sicheren Tod entgehen konnte. Und wir könnten weitergehen und weitergehen und weitergehen. Und wenn die Passagen unseres Lebens also im Moment steinig sind und wenn dein Glaube echt herausgefordert ist und wenn du Angst hast vor dem Morgen, dann möchte ich dir zuerst sagen, es liegt nicht daran, dass Gott sich nicht um dich kümmert. Nein, er ist da. Er hat versprochen, dass er dich nicht alleine lässt. Der Schreiber vom Hebräerbrief, er erinnert uns in Hebräer 13, Vers 5 daran, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Das ist was Hebräer uns sagt. Was immer deine Lebensherausforderungen sind, du bist nicht alleine. Der Herr, er ist dein Helfer. Der Herr ist es, der die Angst wegnimmt. Er ist es, der dich einlädt, mit deiner Mühsal zu ihm zu kommen und abzuladen. Er ist es, der trotz der Widerwärtigkeiten in deinem Leben dich mit seiner Liebe überschüttet. Johannes schreibt uns in seinem Brief, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. 1. Johannes 3, Vers 1. Deine Gotteskindschaft, die Tatsache, dass du Gott kennst und liebst, sie ist ein Ausdruck seiner Liebe, die da zuerst gewesen ist, mitten in dein Leben hinein. Heute Morgen möchte ich dir Mut machen, lass dich nicht von den Umständen auffressen und niederdrücken. Lass uns einen Blick ins Wort Gottes hineinwerfen, um zu entdecken, wie David wie für David die Gegenwart Gottes so bedeutsam wurde, dass die Angst einfach verschwunden ist. Denn David konnte nicht immer so ruhig und gelassen wie im Psalm 23 schreiben, er führt mich an die frischen Wasser und er bringt mich auf die grünen Auen. Und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Nein, da waren auch diese Psalmen, wo er ruft, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Oder eben Psalm 61, Entschuldigung, den wir uns heute Morgen vielleicht ein bisschen anschauen möchten. Hier schreibt uns David, höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wolltest mich führen auf den hohen Felsen. Denn du bist meine Zuversicht und mein starker Turm vor meinen Feinden. Lass mich wohnen in deinem Zelt ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Sela. David sagt hier nicht, Herr, höre meine schönen Worte, mein gut formuliertes Gebet, das ich gut eingeübt habe. Nein, er ruft aus seiner Not heraus, er schüttet sein Herz aus, er drückt seine existenziellen Nöte hin zu Gott aus. Mit wem spricht David über seine Not? Er beklagt sich nicht bei Hunz und Kunz, nein, er jammert nicht bei allen möglichen Leuten, wie es uns vielleicht manchmal so geht, sondern er sagt, höre Gott, er ist die Stelle, bei der er seinen Not Ausdruck verleiht. Er möchte uns ermutigen, egal was deine Not und Sorge sein mag, lasst uns Menschen sein, die mit Gott über unsere Probleme reden. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, von David so lernen können. Auch über die Dinge, die wir nicht verstehen, die wir vielleicht unfair finden, wo wir vielleicht sogar denken, Gott, das ist unfair oder du bist unfair. Weißt du, Gott ist nicht verunsichert, weil du ihm irgendwas an den Kopf wirfst. Weil du ihm sagst, dass er vielleicht gemein war oder dass du ihn nicht mehr verstehen kannst. Aber du gibst ihm die Gelegenheit, zu deinem Herzen zu sprechen. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, als wir noch auf den Philippinen lebten, das ist schon ein paar Jahre her, da war meine Tochter gerade ein halbes Jahr alt und schwer krank an einem Denguefieber, einem Tropenfieber erkrankt gewesen. Wir brachten sie ins Krankenhaus, der Arzt hatte die Hoffnung für sie aufgegeben und ich bin in der Stadt rumgeflitzt und habe Blutspender gesucht für sie. Und während ich da mit dem Auto unterwegs war, hatte ich keinen so netten Gedankenaustausch mit Gott. Ich weiß es noch sehr genau. Ich habe gesagt, Gott, das ist gemein von dir. Ich habe dir gehorcht. Ich bin auf die Philippinen gegangen. Hätte ich dir nicht gehorcht, würde jetzt meine Tochter nicht im Sterben liegen, weil auch in Deutschland gibt es kein Tropenfieber. Und ich habe mit Gott gehadert in dieser Situation. Und all meinen Frust bei ihm abgeladen. Und wisst ihr, da wo wir mit Gott über die Dinge im Gespräch sind, die schwer sind, die wir nicht verstehen, die wir vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können, wenn wir unser Herz offen halten zu ihm, geben wir ihm Gelegenheit, dass er zu uns redet. Und ich weiß es noch sehr genau, als Gott anfing mit mir zu reden. Und da sagte Harald, wer ist der Herr über Leben und Tod? Bist du das oder bin es ich? Wer legt fest die Spanne eines Lebens? Bist du das oder bin es ich? Und dann stellte er mir diese Frage und er sagte, und wenn deine Tochter stirbt, willst du mich immer noch und trotzdem lieben, weil ich der bin, der ich bin? Und es war nicht einfach, aber es war eine Gelegenheit, dass ich mein Herz justieren konnte und dass ich mein Herz neu ausrichten konnte an Gott, dass ich ihn neu in meinem Herzen ergreifen konnte und sagen konnte, Gott, egal was passiert, ich halte mich fest an dir. Du bist das Fundament, auf dem ich stehe. Du bist der Anker, an dem ich mich halte. Und Gott verspricht uns, dass er ein Gott ist, der unser Gebet nicht nur hört, sondern auch erhört. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen, sagt der David. David ist einfach ehrlich vor Gott. Er beschreibt in einer bildhaften Weise, wo er steht. Und wenn er sagt, am Ende der Erde, dann drückt er aus, Gott, ich empfinde, du bist so weit weg. Meine Situation, sie ist so hoffnungslos, sie ist so ausweglos. Und dann beschreibt er so ganz ehrlich seinen Herzenszustand. Er drückt aus, da ist nicht Leidenschaft und Siegesgewissheit. Nein, da ist Angst in seinem Herzen. Angst gibt uns das Gefühl von Ohnmacht. Angst verengt unseren Blick, dass wir nicht mehr über unsere Umstände hinaussehen können. Unsere Probleme nehmen unser gesamtes Denken und oft auch Handeln gefangen. Wisst ihr, Angst ist einfach ein Hoffnungskiller. Und David weiß, dass dieser Zustand, in dem er sich so hilf und so hoffnungslos fühlt, keine Lösung auf Dauer ist. Er weiß auch, ich kann mich nicht selbst einfach aufschwingen auf diesen hohen Felsen. Aber Gott, ich brauche dich, dass du mir wieder neu deine Perspektive für das Leben gibst. Deine Sicht der Dinge, dieser hohe Felsen, er ist ein Ort von Sicherheit. Er ist ein Ort von festem Grund, auf dem er gegründet sein kann. Ein Fundament unter den Füßen. Dieser hohe Felsen, er ist ein Ort, der mir Weitblick gibt, über meine Umstände hinaus wieder die Realität des Lebens zu sehen. David zeigt mir, dass es viel wichtiger als die Veränderung der äußeren Umstände ist die Veränderung unserer Herzen. Und David zeigt mir, dass er aus der Nähe zu Gott sein Leben nicht mehr länger aus der Perspektive der Angst, sondern aus der Gegenwart Gottes heraus betrachten kann. Und deshalb betet er in den Versen 4 und 5 dann, denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Lass mich wohnen in deinem Zelt ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. David setzt seine Hoffnung auf Gott und mehr noch macht er seinen Glauben und sein Vertrauen einfach fest an seinem Gott. Das ist, was ihm Standvermögen gibt und er erlebt Gott als einen Ort des Schutzes. Die Feinde, die Herausforderungen, die Beschwernisse des Alters, das Beziehungsproblem oder was auch immer es ist, was du vielleicht gerade hast und womit du umgehen musst, es ist nicht einfach weg, aber ich bin in meinem Herzen geschützt, dass diese Dinge mir nicht die Lebensperspektive rauben können. Und dann sagt David im 5. Vers, dass er bei Gott zu Hause sein möchte. Das heißt Beziehung, aktive Herzensverbundenheit mit Gott leben. Und er beschreibt uns zum Schluss noch dieses Bild einer Henne und ihre Küken. Bei Gefahr schützt sie ihre Küken unter den Flügeln. Ein Bild für Geborgenheit, für Intimität, für Sicherheit, für Schutz. Und es stimmt, alles das will dein Gott, egal wie herausgefordert dein Leben heute ist, für dich sein. Ja, wir leben in einer gebrochenen Welt und Gott hat uns nicht versprochen, dass wir im Wattepausch irgendwie durch dieses Leben schweben. Wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, dann hat er uns versprochen, dass er mit uns ist, wenn wir durch harte Zeiten gehen. In Jesaja 43 sagt er, und wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Wisst ihr, Jesaja zeigt mir, wie genial doch Gott ist. Er sagt auf gut Deutsch, ich bin der Gott, der immer an deiner Seite ist. Egal in welchem Lebensumstand, egal in welcher Lebensherausforderung du gerade stehst. Er ist der Gott, der mit dir durch die Täler geht und es ist seine Gegenwart, die am Ende den Unterschied macht. Gott sagt dir und mir heute Morgen, ich komme hinein in deine Herausforderungen. Ich lass dich nicht hängen. Ich werde darauf achten, dass der Umstand dich nicht überwältigen kann. Was mir auffällt ist, dass wir so schnell dabei sind und da erwische ich auch mich selber so oft dabei, dass wir beten, Herr, nimm doch einfach die Schwierigkeiten weg und wenn sie dann nicht gleich weg sind, dann sind wir enttäuscht von Gott oder wir denken, dass wir dieses oder jenes vielleicht nicht genug getan hätten. Oder Gott gut ist, wenn es mir gut geht und wir zweifeln an seiner Fürsorge, wenn es mir schlecht geht? Wisst ihr, ich erinnere mich auch an die Zeit, als wir noch auf den Philippinen waren. Regina und ich, wir haben dort gelebt und wir haben Christ for Asia ja ein Stück weit ins Leben gerufen. Und wir waren am Bauen und wir waren am Weiterentwickeln unseres Dienstes dort. Und für einige Monate, es war so ungefähr, glaube ich, ein halbes Jahr lang, waren die Ausgaben, die wir hatten, jeden Monat bedeutend höher als die Einnahmen. Und jeder, der das kleine Einmaleins kennt, weiß, das überlebt man nicht zu lange. Und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Und am Anfang war es so, und immer wieder dran denken, Herr, wir brauchen es, Herr, was machen wir, wenn die Finanzen nicht reichen? Wir hatten eine Baustelle gerade angefangen und da hatten wir 40, 50 Bauarbeiter auf der Baustelle. Man baut auf den Philippinen ein bisschen anders wie hier. Und ich wusste auch, der Gehalt von diesen Leuten ist abhängig. Und plötzlich habe ich mich wiedergefunden, wie ich nachts aufgewacht bin und nicht mehr schlafen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr solche Erlebnisse schon hattet, dass die Sorgen euch den Schlaf rauben. Und was macht man, wenn man nachts nicht schlafen kann und wenn man Sorgen hat und wenn man eine fromme Frau neben sich liegen hat? Dann weckt man die auf und sagt, bet doch bitte mit mir, mich treibt es so um, ich kann nicht mehr schlafen. Und meine weise Frau, für die ich super dankbar bin, hat gesagt, Harald, da muss man nicht beten, da muss man Buße tun. Und ich war schockiert, weil ich hätte wirklich ein bisschen was anderes erwartet, ein bisschen mehr Seelenmassage vielleicht. Und dann sagt sie, weißt du, Harald, entweder du hast aus den eigenen Ambitionen herausgebaut oder dann tu Buße und bitte Gott, dass er mit dir jetzt da durchgeht und dich rausholt aus dem Schlamassel. Oder du hast auf Anweisung Gottes hin gebaut und dann du Buße, weil du ihm einfach nicht vertrauen kannst, weil es ein bisschen eng jetzt ist. Aber wenn er dir angewiesen hat, dann wird die Versorgung kommen und dann musst du dir nicht Sorgen machen. Und wenn du es trotzdem tust, dann du Buße, dass du ihm dein Vertrauen nicht schenken willst. Und weil ich ein manchmal meistens gehorsamer Ehemann bin, muss ich aufpassen, meine Frau hört es ja vielleicht nach, ne? Habe ich Buße getan und habe gesagt, Gott, schau in mein Herz hinein. Was war in meinem Herzen? Und es war ein echter Läuterungsprozess für mich gewesen, der mir neu mein Vertrauen an meinem Gott hat festmachen lassen. Und ich kann sagen, seit diesem Erlebnis bis heute habe ich wegen finanziellen Engpässen, die wir noch oft danach hatten, nicht mehr eine Nacht nicht geschlafen. Und ich bin dankbar für diese Lektion, die ich aus dieser Engstelle heraus gelernt habe. Und ich bin dankbar, dass diese Situation nicht sofort verschwunden war nach meinem ersten Gebet, sondern dass Gott mich mit hineingenommen hat in eine wichtige Lektion für mein Leben und ich dadurch wachsen konnte, weiterkommen konnte in meiner Herzensverbundenheit zu Gott, in meinem Vertrauen zu ihm. So, jetzt muss ich wieder schauen, wo ich bin. Das ist immer das Problem, ne? Ja. Vielleicht bist du an einer ganz anderen Stelle in deinem Leben herausgefordert. Vielleicht ist es bei dir Beziehungsstress und du bist versucht, einfach wegzulaufen. Vielleicht ist es die Krankheitsdiagnose und du zweifelst wirklich daran, ob Gott für dich wohl sorgt. Vielleicht ist es die Überforderung in deinem Alltag und du wirst müde und Angst macht sich breit. Verlust oder Lebensprobleme, die uns den Boden unter den Füßen wegnehmen und unser Leben aus der gewohnten Bahn werfen. Ich weiß es nicht, was deine schwierige, herausfordernde Situation ist. Was ich in meinem Leben immer und immer wieder erlebt habe, ist, was viele von uns immer wieder tun auch ist, dass wir beten, Gott, heil mich, Gott, nimm die Krankheit weg, Gott, hol mich heraus aus der Hoffnungslosigkeit, Gott, bring die Lösung in die Probleme meines Lebens. Und wisst ihr, es stimmt, es ist überhaupt nichts falsch dran, dafür zu beten, dass die Probleme verschwinden. Es ist nichts falsch dran, dafür zu beten, dass Gott heilend in unser Leben hineingreift, dass Gott die Finanzsorgen löst und so weiter. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir nicht nur unsere Konzentration darauf ausrichten, dass die Probleme verschwinden, sondern dass wir Gott einladen, dass er hereinkommt in unsere herausgeforderte Situation und dass wir mit ihm durch diese Engstellen im Leben hindurchgehen. In dem Wissen, er ist der Gott, der uns bewahrt. Er ist der Gott, der nicht zulassen wird, dass die Ströme uns ersäufen und dass das Feuer uns verbrennt. Und dann wirst du und ich ihn in einer erstaunlichen Weise erleben, weil sich vielleicht nicht sofort der Umstand verändert, aber dein Herz, deine Abhängigkeit zu ihm, deine Liebe, deine Leidenschaft zu ihm. Ich habe das immer und immer wieder erlebt, wenn wir schwierige Lebenssituationen hatten und wir haben Gott in diese Situation hineingeholt, dann haben wir erlebt, wie er uns durchgetragen hat und wie wir weiter darin gewachsen sind. Und ich glaube, es ist seine Gegenwart, die am Ende den Unterschied macht. Mit ihm ins Feuer zu gehen und zu erleben, dass die Flamme uns eben nicht versenkt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Umstände deines Lebens uns nicht überwältigen können, wenn wir Gott mit in unsere Umstände hinein einladen. Und dann erleben wir, wie die Gegenwart Gottes dich beschenkt mit einem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und dann erlebst du, wie du mitten im Verlust getragen bist und gestärkt wirst. Und dann erleben wir, wie die Gegenwart Gottes der Angst den Nährboden nimmt, obwohl sich vielleicht der Umstand nicht verändert hat. Aber die Gegenwart Gottes in deinem Herzen ein tieferes Gottvertrauen bewirkt. Wisst ihr, wenn unser gesamter Fokus sich nur darauf konzentriert, so schnell wie möglich die Schwierigkeiten hinter uns zu lassen, geschieht es oft, dass wir anfangen zu kämpfen, zu strampeln, alles Mögliche zu tun und Sorgen zu machen, im Aktivismus verlieren, die Herausforderungen verschlingen unseren Fokus und meistens beginnen dann Sorge, Angst und Hoffnungslosigkeit die Regentschaft in unseren Herzen zu übernehmen. Wenn ich Gott bitte, dass er in diese schwierige Lebenssituation von mir kommt, bete ich nicht nur, Herr, verändere die Umstände um mich herum, sondern ich schaue auf ihn und erlaube ihm, dass er mich und mein Herz verändert und der schwierige Umstand wird für mich zum Segen, weil ich darin wachse und lerne und mein Glaube und auch mein Charakter entwickeln sich und ich komme Gott näher. Und das ist auch der Schatz, den wir von den ersten Christen lernen können. Ich denke an Paulus und Silas. In der Apostelgeschichte 16 wird uns über sie erzählt. Da sind sie im Gefängnis gelandet, mittendrin die Hände und die Füße in den Stock gelegt. Ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich. Und da lesen wir, nachdem sie Paulus und Silas hart geschlagen hatten, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis, legte ihre Füße in den Block und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Und ich habe mir manchmal schon gedacht, wie hätte wohl ich gebetet? Wahrscheinlich hätte ich so ein Jammergebet gehabt wie damals bei der Johanna. Und ich bin dankbar, dass Gott damals ihr Leben gerettet hat und wir unsere Tochter nicht verloren haben. Aber was machen Paulus und Silas? Sie fokussieren sich gar nicht so sehr auf den Umstand, auf die Schwierigkeiten, auf das innere Gefängnis, auf das, was wohl morgen oder übermorgen passiert, ob sie eine Verhandlung oder eine Hinrichtung erleben oder einen Freispruch oder was auch immer. Nein, sie konzentrieren sich auf ihren Gott. Und sie haben nicht gebetet, Herr, hol uns aus dem Gefängnis, aber ihr Fokus war auf Gott und sie priesen und sie lobten Gott. Das war die Fokussierung ihrer Herzen gewesen. Daniel erzählt uns in seinem Buch im 3. Kapitel die Geschichte von 3 jungen Männern, die sich nicht vor der Statue Nebukadnezars niedergeworfen haben. Und wisst ihr, der König sagt zu ihnen, wenn ihr euch weigert, schmeiße ich euch in den Feuerofen. Aber ich bin ja ein gnädiger König. Wenn ihr jetzt vor dem Standbild niederfallt, dann lasse ich ja vielleicht noch mal Gnade walten. Also mit eigenen Worten, wenn ihr Kompromiss eingeht und euch von Gott abwendet, dann werdet ihr leben. Und die drei wussten, der König meint es ernst, das ist kein Witz. Und da bist du noch keine 20, wie die drei Männer vielleicht. Und du hast das Leben so vor dir und da kann schon Panik in dir aufsteigen. Und dann haben diese drei Männer eine Antwort für Nebukadnezar. Daniel 3, 17 bis 18. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Drei Männer, ihr Fokus ist auf ihrem Gott. Diese Geschichte, sie lehrt mich, was es bedeutet, feuerfest zu sein. Umstände, selbst die schlimmste Lebensbedrohung hat nicht das Recht, über die Bestimmung deines Lebens zu entscheiden. Diese drei erlebten die Macht und die Größe und die Herrlichkeit Gottes mitten in diesem Feuerofen. Und so ist es bis heute geblieben. Wenn ich in mein Leben schaue, dann waren es die Unmöglichkeiten und die Hoffnungskiller, die vor mir standen und mir zeigten, dass Gott wirklich Berge versetzen kann. Ich sage nicht, dass Gott Feueröfen schickt, aber ich weiß, dass er sie gebrauchen kann. Und ich lernen kann, ihm auch dort drin zu vertrauen. Der Feuerofen hat nicht die Macht, das Handeln Gottes zu verhindern. Diese drei Männer wussten, ihre Sicherheit ist nicht in den Händen Nebukadnezars, aber ihre Sicherheit ist in den Händen ihres Gottes. Und deshalb waren sie sicher, dass ihr Gott mit ihnen sein wird, auch im Feuerofen. Und ihr kennt die Geschichte. Ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergeht. Und ich möchte das lernen, auch für mein Leben. Selbst dann, wenn es nicht so läuft, wie ich denke, und selbst dann, wenn das Leben mich mit Füßen tritt, dass ich sagen kann, Gott, und du bist trotzdem gut. Gott, und ich schaue trotzdem auf zu dir. Gott, und trotzdem halte ich mich fest an dir. Denn das Entscheidende in meinem Leben ist nicht der Umstand und mein Wohlergehen. Wenn ich denke, dass nur Gott gut ist, wenn er das tut, was ich will, dann bin ich auf gefährlichen Wegen unterwegs. Weil dann mache ich Gott zu dem, der sich um mein Leben dreht. Aber eigentlich soll sich dein Leben um deinen Gott drehen. Er ist die Radnabe, um die dein Leben sich dreht. Die drei Männer, sie wurden gefesselt. Der Feuerofen wurde so heiß geschürt, dass die Soldaten, die sie reinwerfen sollten, dabei umkamen. Und wir wissen, als nach einiger Zeit Nebukadnezar durch das Ofenloch in den Ofen schaut, was er sieht. Er ist schockiert. Er sieht nicht drei Männer, er sieht vier Männer in diesem Ofen. Vier Männer ohne Fesseln. Und selbst Nebukadnezar sah, dass der vierte aussah wie Gott. Und du und dich, wir dürfen sicher sein, Gott wird nicht jedes Feuer von unserem Leben verhindern, aber er kommt in deinen Feuerofen. Lass dich ermutigen, nicht den Umständen zu erlauben, dich zu entmutigen. Dein Gott hat trotz der Widerwärtigkeiten für dein Leben eine Bestimmung. Du bist gerufen, Licht zu sein, Salz zu sein, Hoffnungsgeber zu sein, Richtungsweiser zu sein. Vielleicht bist du 80 und die Beschwernisse des Alters machen sich hier und da bemerkbar. Denke daran, du hast eine Berufung und Gott kann dich immer noch und trotz all dieser Dinge gebrauchen, um ein Unterschiedmacher zu sein. Du kannst trotzdem ein Mensch sein, der Worte der Ermutigung ausspricht, Worte der Weisheit weitergibt, der stärkt, der ermutigt, der betet. Dein Herz kann trotzdem am Herzen Gottes fest sein. Egal, wo vielleicht auch du und dein Leben so ganz anders verlaufen ist, wie du es dir gedacht oder gehofft hast, egal, ob du Gott spürst oder nicht spürst, lasst uns Menschen sein, die wieder ganz neu ein Bewusstsein dafür entwickeln, für die Gegenwart Gottes in unserem Leben, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Es gibt keinen Moment, an dem du alleine bist. Er ist dein Versorger, Er ist dein Heiler, er ist dein Wegbereiter, er ist deine Sicherheit, er ist dein Lebensziel. Lass dir diese Wahrheit nicht von irgendeinem Umstand rauben. Und wenn wir uns jetzt dann gleich vom Livestream verabschieden werden und das Lobpreisteam, Sebastian, wenn ihr dann noch kommt und uns in einigen Liedern anleitet, dann möchte ich euch Mut machen. Vielleicht kannst du aufstehen und während dem ersten, zweiten, dritten Lied ganz bewusst Gott einladen und sagen: Gott, komm in meine Herausforderung, komm in meine Lebensschwierigkeiten hinein. Ich möchte mit dir durch diese Phase hindurchgehen und ich möchte meinen Blick auf dich zuallererst richten. Und dann auch diese Gewissheit ergreifen. Ja, und auch wenn es durch eine schwierige Passage im Leben geht, die Flut wird mich nicht ersäufen, die Flamme wird mich nicht verbrennen. Ich bin sicher an der Hand meines Vaters. Gott segne uns, Menschen zu sein, die so mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Amen.